es ist immer noch so, unser Immunsystem und vor allem die Immunreaktionen ist immer noch eine große Blackbox. Und da kommen wir eben mit Aletheia zum Ansatz. Aletheia heißt auf Altgriechisch Licht aufs Verborgene werfen. Und das ist genau, was wir tun, ein bisschen diese Blackbox öffnen und verstehen, wie unser Immunsystem, unsere Reaktionen funktionieren.
Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Heute mit einer Live-Aufnahme auf dem DHUB Ecosystem Forum in Berlin. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Fanny Jeannou. Fanny ist Gründerin von Aletheia Bio, einem Berliner Biotech-Startup mit der Mission, die Immuntherapie in der Onkologie effizienter zu machen. Effizienter, das heißt wirkmächtiger, also so, dass das auch wirklich was nützt, personalisiert, und das wiederum bedeutet, dass es auch weniger Schaden anrichtet, also die Nebenwirkungen geringer werden. Wie das gehen kann, darüber spreche ich heute mit Fanny. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Dankeschön.
Die meisten von uns hier im Raum sind ja keine Mediziner. Gib uns erstmal ein bisschen Kontext, ne? Die Immuntherapie ist in der Onkologie, also in der Krebsmedizin in den letzten Jahren en vogue, kann man sagen. Woran liegt das? Warum kann die Immuntherapie heute viel mehr als vor 10, 20 Jahren?
Dankeschön, dass ich über unser wichtiges Feld heute berichten darf und über die Immuntherapien. Genau, Immuntherapien sind neue, sehr starke und sehr vielversprechende Therapien, die gezielt vor allem gegen Krebs angewendet werden. Immuntherapien haben in den letzten Jahren gezeigt, dass sie die einzigen Therapien sind, die komplett Patienten von Krebs heilen können. Anders als Bestrahlung oder Chemotherapie, die sind sehr präzise. Sie zielen und bekämpfen nur Tumorzellen. Das ist deren Ziel. Und Immuntherapien sind eigentlich ziemlich alt. Also Aufzeichnungen vor 2000 Jahren, die von diesem Prinzip von Stärkung des Immunsystems sprechen. Die Ergebnisse tatsächlich und die klinische Anwendung ist erst neu und dadurch auch ein sehr neues, boomendes, vielversprechendes Feld, wo wir uns auch die größten Chancen für die Krebsheilung sehen. Und in diesem Feld haben wir uns spezialisiert.
Das Immunsystem zu aktivieren gegen Viren oder gegen andere von außen eindringende Krankheitserreger ist, wie du sagst, natürlich ganz alt. Wie funktioniert das beim Krebs, den wir jetzt ja landläufig quasi als einer der aggressivsten Krankheiten überhaupt ansehen würden?
Genau, also wir sind heute zusammen, sitzen wir zusammen, weil unser Immunsystem grundsätzlich fantastisch funktioniert. Unsere Immunzellen, die sogenannten T-Zellen, sind wie Spürhunde in unserem Körper, die ständig nach Viren, Bakterien oder Tumorzellen schauen, suchen und auch bekämpfen. Das heißt, unser Immunsystem kann Tumorzellen selber bekämpfen.
Und macht das auch permanent?
Macht das auch permanent.
Genau. Es sei denn, die Krebszellen setzen sich durch.
Genau. Also die Krebszellen setzen sich manchmal in manchen Fällen durch und die Immunreaktion, das Immunsystem hat dann geringere Chancen, Möglichkeiten, diese zu erkennen und zu bekämpfen. Warum? Also die Zellen, die Tumorzellen zeigen eine gewisse Proteine, also Eiweißspuren, die nennen sich Heilerpeptide. Und das ist, was das Immunsystem erkennt, um zu unterscheiden, das ist eine Tumorzelle, da muss ich angreifen, oder das ist eine gesunde Zelle, weil sie zeigt mir andere Eiweißspuren. So funktioniert das. Wie wir wissen, und es ist immer noch so, unser Immunsystem ist, und vor allem die Immunreaktionen, ist immer noch eine große Blackbox. Und da kommen wir eben mit Aletheia zum Ansatz. Aletheia heißt auf Altgriechisch Licht aufs Verborgene werfen. Und das ist genau, was wir tun, ein bisschen diese Blackbox öffnen und verstehen, wie unser Immunsystem, unsere Reaktionen funktionieren.
Was heißt das genau? Wenn ich es richtig verstehe, versteht es zumindest ein Teil der Krebszellen, sich zu tarnen, sodass eben diese Marker, die das Immunsystem normalerweise erkennt, um dann eine Krebszelle zu erkennen und auszuschalten, nicht mehr erkennt. Wie macht das diese gemeine Krebszelle? Und was ist der Gegenansatz dazu, den ihr ja verfolgt?
Genau, also diese Präsentation von diesen Marker, Biomarker, ist tatsächlich, also die Zellen ändern sich, mutieren und so weiter, so dass es immer oder in manchen Fällen schwieriger ist für das Immunsystem, diese zu erkennen. Also wir können uns das so vorstellen, dass die Zellen so ein Schaufenster haben und deren Peptide zeigen. Und diese können eben je nach Situation sich auch anders präsentieren. Die Medikamente, die Immuntherapien, die aber entwickelt werden, müssen ganz genau diese Biomarker erkennen, identifizieren und ganz genau gezielt bekämpfen. Was wir vermeiden wollen, ist, dass die Immuntherapie oder das Immunsystem verwechselt die Tumorzellen von den gesunden Zellen und dann die falschen Zellen bekämpft.
Das funktioniert, je genauer nehme ich an, je personalisierter das funktioniert, richtig? Ne? Also die Immuntherapie in der Onkologie insgesamt ist ein neuer Ansatz und die Personalisierung innerhalb dieses Ansatzes ist eine weitere Innovationssprung, der in den letzten Jahren immer besser gelingt. Welche Rolle spielt dabei Aletheia? Was ist euer Ansatz? Wie weit seid ihr? Wie geht ihr vor?
Genau, also obwohl Immuntherapien so stark und vielversprechend sind, haben die meisten von uns Ihnen noch nicht viel davon gehört, weil diese Therapien sind so personalisiert, dass sie dem Patienten helfen, beziehungsweise dass der Patient von diesen Therapien mehr Benefit, also geheilt wird, als Schaden tragen wird. Die sind, oder vielleicht noch ein kurzes Wort dazu, die sind so stark und wie gesagt, die unterscheiden Krebszellen von gesunden Zellen, aber manchmal sind zu stark, dass sie diese Unterscheidung nicht mehr machen können. Und das ist das größte Risiko von Immuntherapien. Das hat zur Folge und auch gut so, dass sehr wenige Patienten von Immuntherapien profitieren können, um dieses Risiko nicht einzugehen, dass der Patient zwar krebsfrei vom Krebs geheilt wird, aber gesunde Organe dann Schaden tragen müssen.
Also landläufig gesprochen, dass das Immunsystem so stark wird, dass es andere Teile angreift, nämlich die gesunden Zellen und dann eine klassische Autoimmunreaktion auslöst, richtig?
Ganz genau, ganz genau. Und dafür sind die, wie du auch richtig sagtest, präzise personalisierte Therapien, indem wir von Immunsystem und Immunreaktionen von jedem einzelnen Patienten gehen sollten, damit auch die ideale Therapie für jeden Patient dann angewendet werden kann. Und da setzen wir an. Da brauchen wir dafür, das Immunsystem zu verstehen, die Immunreaktionen zu verstehen, aber auch die richtige Therapie, die passende Therapie für jeden Krebspatienten zu finden, zu haben.
Die Immunologie in der Onkologie ist natürlich ein weltweit großes Feld. Es ist ein Feld, in das viele Milliarden reinfließen, auf nahezu allen Kontinenten, öffentlich. Big Pharma ist drin. Und dann gibt es kleine Startups, die auch da drin sind. Was ist eure Rolle in dieser quasi Revolution, die innerhalb der Onkologie gerade passiert? Wie kann ein kleines Startup aus Berlin da mitmischen? Welches Missing Link bietet ihr?
Genau, also wir haben mit der Vision angefangen, dass erstmal mit dem Glauben, wir glauben, dass Cell- und Gene-Therapien die Zukunft sind. Also die gibt es die schon, aber die Zukunft zu einer langfristigen Krebsheilung darstellen können. Und nicht nur Krebs, auch Autoimmunerkrankungen, wie du auch erwähnt hast. Und mit diesem Glauben haben wir unser Wissen, unsere Innovation im Labor genommen und geschaut, wie können wir wirklich einen Impact auf Patientenleben haben. Und womit wir angefangen haben, ist erstmal ist sehr wichtig, eben das Immunsystem, die Immunreaktion zu verstehen. Das Problem ist aber, dass diese Peptide, Heilapeptide, die ich vorhin erwähnt habe, sind winzig, sehr rar und super schwierig zu identifizieren. Dafür brauchten wir eine Technologie. Wir hatten eine Idee, aber wir mussten experimentieren und mit unserem eigenen Wissen schauen, dass wir das tatsächlich schaffen, mehr Peptide zu identifizieren als State of the Art. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, wir brauchen tiefes Wissen in der Immunonkologie, um diese Daten, letztendlich diese Identifizierung, zu interpretieren, zu erklären, sodass wir die nutzen können für die Patientenheilung. Also aus diesen Daten wirklich lebensrettende Erkenntnisse zu gewinnen. Und diese Kombination, ja, wir haben geschafft, eine Technologie zu entwickeln, die sehr viel mehr Peptide als bisher möglich war zu erkennen. Und mit der Akademie, mit Wissenschaftlern weltweit, aber auch mit Biotechnologie und Pharmaunternehmen zusammenzuarbeiten, um wirklich die nächste Generation von Immuntherapien zusammenzuentwickeln. Was für uns unsere erste Driver ist, sind natürlich die Patienten. Wir haben diese Vision, eine Welt ohne Krebs, und dass wir mit unseren Daten nicht nur im Labor bleiben, aber auch eine Anwendung in der Klinik haben. Das ist unser Antreiber, warum wir jeden Morgen ins Labor, nach Berlin-Buch, ins BioCube fahren und weiterhin forschen.
Ich verstehe es richtig, dass die Lösung gewissermaßen eine Art Library ist, eine Art Bibliothek, wo ihr nennt es den HLA-Kompass, in dem ganz viele dieser Peptide, also dieser ganz kleinen Eiweißbruchstücke, die die Krebszellen markieren, die da drin stecken. Und die können jetzt im Grunde Immunologen in aller Welt nutzen, um ihre personalisierten Immuntherapien zu entwickeln. Ist das richtig?
Perfekt beschrieben, ja.
Wie weit ist dieses Produkt? Wer nutzt das bereits? Ne? Wie weit seid ihr? Wir kennen das ja aus in der medizinischen Forschung, immer extrem regulierter Bereich, ganz schwierig von irgendwie toller Idee, sogar ganz guten Nachweisen im Labor, dann tatsächlich in den Markt reinzukommen. Wo steht ihr auf dieser Reise?
Ja, also wir haben damit angefangen, erstmal nach Daten zu suchen, um unsere eigenen Ergebnisse, einen Benchmark zu haben, vergleichen zu können. Wo stehen wir im Vergleich zu was schon publiziert im öffentlichen Bereich steht? Und da haben wir tatsächlich gesehen, in unserem Nische, in unserem Bereich, in der Immunonkologie, gibt es tatsächlich sehr, sehr wenige Daten.
Also hält man ja erstmal nicht für möglich. Also man sollte doch denken, dass das die Basis ist.
Genau.
Für eine Diagnose erstmal.
Also. Genau, also ja, es gibt sehr viele, unglaublich viele Daten, also genomische Daten, aber proteomische oder immunpeptidomische Daten gibt es nicht so viele, erstens. Und zweitens muss man auch die Qualität schauen. Das heißt, aus einem eigenen Bedarf, Daten zu haben, um unsere Ergebnisse und State of the Art sozusagen zu validieren, haben wir angefangen, Daten zu generieren. Und daraus haben wir festgestellt, okay, wir haben sehr viele Daten, die wir nutzen für uns. Das sollten wir auch anderen zur Verfügung stellen, damit wir eben unser Feld in der Immunonkologie weiterbringen.
Na gut, wenn man es hat, ist es auch ein gutes Geschäftsmodell. Also gewissermaßen, ihr handelt mit Informationen, wenn ich es richtig sehe.
Genau, genau. Ja. Genau. Und dann haben wir also in sehr minutiöser Arbeit alle Daten zusammengefasst. Aber nur Daten weiterzugeben, wie gesagt, es braucht auch das Verständnis oder die Interpretation von diesen Daten, haben wir eine Plattform entwickelt, heute die weltweit größte Plattform an Heilapeptiden, mit der Möglichkeit für Wissenschaftler weltweit, diese neue Biomarker zu entdecken oder deren eigene Pipeline-Informationen zu validieren. Und wo wir uns dann spezialisiert haben, weil da kam eben die Frage, wie kann ein kleines Startup eben gegen große Player, große Pharmaunternehmen und so weiter mit Daten spielen. Und da kamen wir sehr schnell zum Erkenntnis, oder unser USP auch immer noch ist, dass wir nicht nur uns auf Immunreaktionen gegenüber Tumorzellen, sondern auf gesunde Zellen spezialisiert haben. Das heißt, wir haben eben die weltweit größte Plattform für gesunde Zellen. Und warum ist Informationen über gesunde Zellen? Und das ist wichtig, um dieses De-Risking, also um diese Toxizität, Nebenwirkungen, die Immuntherapien haben können, auszuschließen. Und das nutzt natürlich auch Kliniken oder Onkologen tatsächlich, um bei Patientenbehandlung sicherzustellen, dass dieser Patient wird von dieser Therapie profitieren, jetzt habe ich es, profitieren, und nicht Schaden tragen.
Das ist der Kompass. Weiß der Weg, welche genaue Therapie, welcher genaue Therapieweg hier eingeschlagen werden kann. Du sprichst immer von wir. Sag uns mehr, wer wir ist. Wie ist die Gründungsgeschichte? Wer seid ihr? Was ist das Team? Nur kurz zusammengefasst.
Ja, genau. Also wir sind vier. Tim ist unser Brain, unser Wissenschaftler. Der ist auch weltweit renommiert in der Immunopeptidomik, Immunonkologie. Der hat die technologische Idee, sage ich mal, und haben wir zusammen angefangen. Hagen ist unser Zahlenmensch, der erste, den wir überzeugt haben, dass Biotech, also die Illusion, dass man selber Biotech als kleines Startup anfangen kann, überzeugen konnten und ganz schnell mit an Bord war. Der sagt von sich aus, der ist so der Analytiker, der schaut auch die Anwendung von unseren Ideen auch in der in dem Businessmodell hinein. Und unsere Late Co-Founder sozusagen ist der Amanas. Ja, vor 2 Jahren haben wir die Entscheidung getroffen, okay, wir haben so viele Daten, wir haben so viele Erkenntnisse, wir haben fantastische Bioinformatiker, Wissenschaftler. Diese KI-Geschichte, die ist doch vielversprechend. Da kamen natürlich auch AlphaFold und alle die Modelle. Und wir haben da die Entscheidung getroffen, wir glauben an der Möglichkeit, die wir mit Big Data und KI haben, und aus unserer Plattform wirklich viel weiter zu gehen als mit unseren eigenen bioinformatischen Tools. Und zwar, wir nutzen die KI, eigene KI-Modelle, um Predictions, Vorhersagen zu machen. Und so ist der Amanas, der kam aus dem Consulting und hat Erfahrung mit KI-Modellen für Pharmaunternehmen zu bauen, kam er dazu. Und
aber das ist ein langer Weg von 6 Jahren, ne? Oder?
Genau, das ist ein langer Weg von 6 Jahren.
Wie viele Mitarbeitende habt ihr mittlerweile? Wie viel Geld habt ihr eingesammelt?
Also heute sind wir 15 Mitarbeiter und also ich würde sagen die 90% Wissenschaftler, Genomiker und Proteomiker, Bioinformatiker und 2 KIler. Wir sind Late Founder sozusagen. Wir hatten schon Erfahrung in der Industrie. Wir sind nicht direkt aus der Uni rausgekommen. Und dadurch war es für uns das Wichtigste, dass wir von unserer Idee tatsächlich ein Markt oder die Möglichkeit davon zu leben haben. Unser Ziel von vornherein war, Kunden zu haben, war Partnerschaften zu bilden, war, dass wir unsere Erkenntnisse tatsächlich vermarkten können.
Okay, das heißt, ihr seid gar nicht so Venture-Kapital-abhängig,
oder? So haben wir angefangen. Wir haben, genau, wir sind, eigentlich haben wir bis letztem Jahr gebootstrapped und letztes Jahr haben wir ein Pre-Seed-Runde gehabt und jetzt sind wir dabei, Fundraising, unsere Seed-Runde. Also unsere Einkünfte aus den Kollaborationen oder aus den Partnerschaften mit Biopharma weltweit deckt unsere Kosten. Wir haben trotzdem jetzt VC oder externe Finanzierung angestrebt, KI kostet viel Geld, natürlich die ganze Infrastruktur, die Entwicklung, aber auch Datengenerierung. Das ist, wir arbeiten mit humanem Biomaterial und ich habe erklärt, wie kompliziert es ist, Daten zu generieren, Daten zu extrahieren. Und für diese Weiterentwicklung, um ständig zu innovieren, haben wir diesen Parallelweg, eigene Einnahmen und externe Finanzierung. Wir hatten auch bisher Fördergelder, sowohl von der EU als auch hier in Deutschland erhalten, was natürlich, um wirklich diesem weltweiten, also internationalen Markt auf die Spitze zu bleiben, sehr wichtig ist.
Da du den Datenaspekt so stark betonst, da wäre das Klischee natürlich, um Gottes Willen, warum machen die das in Deutschland und Europa und nicht in Israel und USA? Spielen die datenschutzrechtlichen Aspekte und potenziellen datenschutzrechtlichen Hemmnisse hier für euch eine Rolle? Stimmt das Klischee gar nicht, hat keine Rolle? Oder ist es so, na, ihr schafft das hier trotz der Datenschutzgrundverordnung?
Also der Markt ist tatsächlich international. Und am Anfang haben wir uns tatsächlich die Frage gestellt. Also natürlich die größte Abnehmer unserer Daten oder der größte Markt ist die USA und Kanada, dabei aber auch unsere größte Wettbewerber. Also diese Differenzierung, also die Vision, eine europäische starke Partner für die Pharma- und Biotech-Unternehmen in Europa zu haben, war es für uns von vornherein sehr wichtig.
Das verstehe ich, aber wie viel schwieriger ist es für euch, diesen Wissensschatz, den Kompass zu bauen, im Vergleich zu, ihr seid ein israelisches Startup und habt die Zugang zu den gesamten israelischen Gesundheitsdaten oder ihr könnt in den USA Daten ohne Restriktionen nutzen, die ihr hier überwinden müsst?
Ja, also wir haben natürlich, also dadurch, dass wir mit Humanmaterial müssten wir sehr früh uns die Fragen der Ethik, der Richtlinie und so weiter und so fort widmen. Bisher, oder es war für uns nach der Analyse kein Grund weg von Europa. Im Gegenteil, fanden wir da auch sehr gute Ansprechpartner, sowohl bei der EU als auch hier in Deutschland, um uns so aufzustellen, dass wir wirklich eine sehr gute, vertrauensvolle Basis zu haben, um die Anonymität, die Richtlinien und die Datensicherheit zu stellen, dass wir ein europäische mit alles, was das mit sich bringt, auch starken Präsenz haben, die eine internationale Ausstrahlung haben kann.
Klasse. Fanny, wenn man dir so zuhört, dann gewinnt man naturgemäß den Eindruck, du bist Pharmazeutin oder Medizinerin oder so, aber bist du ja gar nicht. Du kommst ja aus der Betriebswirtschaft ursprünglich, hast für Energiekonzerne vorher gearbeitet. Wieso hat es sich dann plötzlich in die Biotech verschlagen? Wo es ja oft, ne, man sagen würde, oh Gott, da hat man es ja plötzlich mit Themen zu tun, wo man als Nicht-Experte oder Nicht-Expertin es gar nicht so leicht hat, mitspielen zu können.
Ja, da kommt mein persönlicher Hintergrund. Also mein Vater war in der Krebsforschung, also ich bin in Paris geboren, aufgewachsen, der ist da in dem Gustave Roussy, heißt es, ein sehr, sehr großes Krebszentrum. Und es war in der 80er, Krebstherapien waren keine so mit positivem Ausgang verbunden. Und bei uns zu Hause war Krebs kein Tabu, aber ich habe dann später festgestellt, dass es sehr viel mit Angst, mit Existenz, mit sehr negativ geprägt war. Und ich wollte dieses Positive, das tatsächlich mein Vater geschafft hat, uns zu geben, dass es nicht so sein muss. Das heißt, ich war sehr interessiert an neue Therapien. Ja, ich habe dann meine Karriere in verschiedenen Branchen der Energie und der Chemie fortgesetzt, aber kleine, ich hätte die heute nicht Startups genannt, aber kleine Versuche in verschiedene medizinische Ventures sozusagen mit zu gestalten. Und dadurch ich wusste irgendwo im Hinterkopf, irgendwann werde ich was in dieser Branche machen, wollte ich auch. Und deswegen war ich präsent auch an einer Konferenz in Zürich, wo es um Immuntherapien ging. Und da habe ich meinen Co-Founder, den Tim, kennengelernt, wo, als er das präsentiert hat, die Möglichkeit, die mit den Heilapepsiden, war ich total überzeugt und ich habe versucht, ihn zu überzeugen, auch lass uns das selber machen, da ist so viel versprechen, lass uns schneller sein als andere, aber große Unternehmen, die wirklich lange Entscheidungswege und so weiter, weil ich wusste, wovon ich spreche. Und da hatte ich Pech, dass er eine Professur bekommen hat.
Ach, wie ärgerlich.
Genau. Und er hat die sogar angenommen und da war ich, trotzdem habe ich nicht locker gelassen. Ich wusste, dass das ist, was ich gerne machen würde. Ich habe den nicht locker gelassen, 2 Jahre lang, bis er mich irgendwann gerufen hat und gesagt, weißt du was, lass es probieren. Und das war ein super Moment, aber auch mit Panik verbunden. Jetzt muss es wirklich klappen. Und da waren wir, ich wusste, wenn wir alle 100% dabei sind, es kann nur klappen, weil wir diese, wir ergänzen uns so gut und wir glauben auch an dieselbe, wir haben dieselbe Vision und das war kein Selbstläufer, das war wirklich ein Rollercoaster, aber eine sehr stabile Geschichte in dem, ja, wir wussten, dass wir, oder wir wollten auf jeden Fall etwas für Krebspatienten bringen. Und das, wenn es auch nur Hoffnung am Anfang ist, davon waren wir überzeugt, dass wir da einen klitzekleinen Impact haben können.
Gründen ist ja nie ein Spaziergang, aber in Deep Science und Deep Tech zu gründen, ist ja nochmal doppelt hart. Wenn du auf die letzten 6 Jahre zurückblickst, was war der schönste Moment und was war der schwierigste Moment?
Zum Glück gibt's von beiden viele. Ich fange mit dem schwierigsten Moment. Wir haben April 2019 gegründet. Ja. Dann wissen wir, was danach gekommen ist.
Also in Sachen Immun war da durchaus ein Thema.
Genau.
Aber nicht in der Onkologie. Genau.
Nicht in der Onkologie. Das heißt, die Möglichkeit, die man als kleines Startup zu starten und zwar in wissenschaftliche Konferenzen weltweit zu gehen, um die neuesten Datenerkenntnisse zu präsentieren, war somit 1 bis 2 Jahre lang weg. Das war das schwierigste Moment, weil ich mit dem Team Unterhagen mussten wir auch daraus nicht nur ein Proof of Concept, sondern auch Kunden akquirieren in dieser Zeit, aber auch die Möglichkeit, die man hat, Investoren zu finden und so weiter, war es einfach nicht gegeben. Das war eine schwierige Zeit, die uns aber sehr kreativ oder stark gemacht hat, weil im Umkehrschluss der schönste Moment war unser erster Kunde, der kurz danach gekommen ist und an uns, also ein größeres Biotech aus der Schweiz, der an uns so geglaubt hat, dass wirklich, ja, endlich mal konnten wir Luft schnappen, atmen und sagen, hey, das war die richtige Entscheidung und da konnten wir ganz anderes oder mit ganz anderem Elan aus dem Labor, aus unseren Erkenntnissen an einem echten Kunden bringen. Und das war einer der schönsten Momente. Aber jetzt, es gibt weiterhin, also nicht nur der Anfang ist schön.
Der zweite, dritte, vierte Kunde waren auch schöne Momente.
Ja, und auch die erste Leute, die man mit ans Board holt. Am Anfang, der Hagen, der CFO, ja, der sagt, niemals wirst du jemanden überzeugen können, der Wissenschaftler in der Akademie ist, brillante Karriere, ein Startup mitzukommen. Und das war tatsächlich am Anfang schwierig. Und jetzt eben sage ich, ist nicht selbstverständlich, dass wir 15 Leute sind und wirklich 15 engagierte, dedizierte Wissenschaftler, die wirklich tagtäglich das für ein Startup tun. Und genau, das ist auch ein super schöner Moment.
Genau quantifizieren könnt ihr das natürlich nicht, aber habt ihr gewissermaßen seriöse Schätzungen intern, wo ihr sagt, wir konnten so und so vielen Menschen das Leben retten oder dafür sorgen, dass ihre Immuntherapie deutlich präziser war, als es ohne eure Technologie gewesen wäre? Habt ihr da Daten zu? Einen guten Guesstimate, sagt man, glaube ich, heutzutage.
Also wir arbeiten mit weltweit Unikliniken. In Deutschland arbeiten wir auch mit Uniklinik Tübingen zum Beispiel. Wir arbeiten mit Children's Hospital Philadelphia. Wir arbeiten mit Uniklinik in Florida. Und da wenden die Professoren, die Onkologen da unsere Technologie an bestimmte Patienten.
Okay, aber wie viel besser werden sie durch euch? Das war eigentlich meine Frage. Und kann man auch schon quantifizieren, ne? In so, was weiß ich, 10.000 Fällen wurde das angewendet und dann können wir davon ausgehen, dass es in einem Drittel der Fälle dadurch eine bessere Therapie gab oder sowas?
Genau, also was wir quantifizieren können, ist tatsächlich, es ist eine Frage, ja oder nein. Wird der Patient mit dieser Immuntherapie behandelt oder nicht? Mhm. Die Therapien in der Regel kommen raus für sehr, sehr seltene Erkrankungen. Eine der ersten Immuntherapien war für Juvelmelanoma, ist eine Krebsart fürs Auge. Und da dürfen normalerweise Onkologen nicht für andere Patienten oder andere Krebserkrankungen diese Therapie anwenden. Und da kamen wir tatsächlich mit 13 Patienten, wo mit unseren Daten und mit unseren Erkenntnissen diese Therapie an andere Indikationen verabreicht werden konnten.
Du bist einer der Hauptgründerinnen und du bist auch ein bisschen das Gesicht von Alithea. Also endlich mal wieder eine Frau, die im Deep Tech, Deep Science, Startup-Bereich sichtbar ist. Aber du gehörst ja nicht zu einer Mehrheit in diesem Feld. Was muss geschehen, damit mehr Frauen Deep Science gründen, Deep Tech gründen und dann auch sichtbar werden?
Ja, das stimmt, dass nicht die Mehrheit vielleicht sind, also vom Gender her. Aber tatsächlich, ich würde sagen, es ist grundsätzlich so, also diese Deep Tech-Thema und auch jetzt ohne unbedingt diese Hintergrund, diese Background, diese Erfahrung oder auch dieses Studium zu haben, sich in diesen nicht einfachen Weg zu machen, ist grundsätzlich, denke ich, eine große Entscheidung für die meisten. Was muss geschehen? Was ich persönlich finde und sehe, ist, dass uns fehlen grundsätzlich Vorbilder. Also ich weiß es nicht, vielleicht ist es schon der Fall, aber in den Gymnasien oder in den Universitäten, wo ich eingeladen werde, gibt's diese Karrieremöglichkeit, die auch irgendwas Interessantes nicht unbedingt als Option oder sichtbar. Also wir brauchen mehr Vorbilder, mehr Beispiele, dass das gibt's, das ist eine Option und da, also in den MINT-Berufe und so weiter, das ist etwas, wo auch Mädchen oder Frauen sich trauen können. Also eben die Möglichkeit, diese Option präsent zu haben. Und zweitens, was ich von anderen Gründerinnen höre, und ich glaube, die Daten sprechen auch für sich, Finanzierungen. Also das schreckt auch ab, wenn wir wissen, dass nur 3% von Frauen, female-only Gründerinnen Venture-Capital-Finanzierung erhalten. Förderungen, wenn ich aus der Uni bin und dann muss ich trotzdem irgendwie meine Miete zahlen und essen und so weiter und würde ich das gerne probieren, aber ich weiß nicht, ob ich davon leben kann, sind auch, denke ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um eine Frau oder eine junge Frau dazu zu motivieren, das zumindest auszuprobieren. Aber es lohnt sich,
Nehmen wir mal an, wir hätten eine Zeitmaschine
Und du könntest jetzt zurückreisen, 6 Jahre, und könntest der Fanny von damals Tipps geben mit dem Wissen, das du heute hast. Was wären die 3 wichtigsten Tipps?
Also ich hätte so viele Tipps, aber lass mich.
Nur 3. Die junge Fanny, überfordere also, die junge Fanny mal nicht. 3 würden jetzt reichen.
Was ich gerne, ich glaube, das habe ich unterschätzt oder nicht wirklich so gewusst. Es gibt 5 Gründe, dass nicht Gründe, genau, also Bestandteile, damit ein Startup erfolgreich wird. Nummer 1 ist Technologie. Nummer 2 ist das Timing. Nummer 3 ist das Team. Nummer 4 ist das Team. Nummer 5 ist das Team. Und das ist wirklich etwas, was nicht von vornherein so präsent war. Das heißt, jetzt weiß ich, dass meine Mitgründer und das Team wirklich uns zum Erfolg oder nicht bringen können. Und nicht nur das Wissenschaftliche, natürlich ist es für uns super wichtig, Leute an Bord zu haben, die sich sehr gut auskennen, aber auch dieses Willen für Innovation, dieses Engagement, Mindset zu haben, diese Einstellung, für ein Startup zu arbeiten und dabei zu sein. Das wäre das Erste. Das Zweite ist Perfektionismus, was vielleicht viele tendieren, oder wir Leistung, Perfektionismus, auch in Deep Tech, es ist super wichtig, natürlich, es sind lebenswichtige Erkenntnisse. Andererseits viel, viel früher, viel schneller mit Erkenntnissen rausgehen und die testen lassen, challengen lassen. Das, denke ich, ist auch sehr wichtig.
Nicht 80-20, aber 90-10 oder 95-5. Bei euch im Bereich?
Bei mir ist immer noch 70-30. Aber
okay. Genau. Ja, gut, bei dir auf der Geschäftsführung im Labor hoffentlich nicht. Da ist hoffentlich 99-1.
Nee, aber jetzt, was KI zum Beispiel und so angeht, also das glaube ich, wir tendieren schon an Perfektionismus. Was gut ist, aber Nerds, vielleicht.
Nerds und Perfektionismus, ja. Ich kenne das Problem.
Und das Dritte ist, ich habe erklärt, die Gründe, warum uns wichtig war, Kunden zu haben, eigene Einkünfte zu haben. Ich denke, dieses Netzwerken, wie heute zum Beispiel, ist es so wichtig, dieses Ökosystem zu haben und zu wissen, wo gibt's Fördermöglichkeiten, wo gibt es Hilfe, wo gibt es Beratung, wo treffe ich Investoren, wo Corporates, wie wir vorhin gehört haben, und so weiter. Dieses Netzwerk, super wichtig. Und das habe ich ja erstmal Kunde, vielleicht unterschätzt, aber genau, das wären meine 3 Erkenntnisse.
Team, Kunde und einfach mal machen, wenn ich es richtig verstehe.
Einfach machen.
Wo steht Alithea Bio in 3, 5 und wo in 10 Jahren? Pessimismus ist Zeitverschwendung. Wir denken nur in positiven Szenarien.
In 3 Jahren sind wir in den Workflow, in den Prozesse von Medikamententwickler als Standardbestandteil, weil wir einen Mehrwert bringen bei dem Prozess, um schneller Immuntherapien und sichere Immuntherapien entwickeln zu können und auf den Markt zu bringen. 90% der neuen Therapien werden nicht zugelassen. Und da wollen wir eben das ändern. Und das wollen wir auch dabei sein, um das ändern zu können. Und können wir auch. In 5 Jahren, die Vision ist die Klinik. Dass wir in den Kliniken mit unserer Plattform und die Gewinnung aus personalisierte Patientendaten, die ideale Therapie für jeden Patient aufgrund unserer Erkenntnisse zu haben.
Also Klinik heißt volle Zulassung, jede Klinik kann entscheiden, das zu machen und nicht mehr in so einem Forschungszusammenhangskontext wie jetzt.
Genau, okay. Dass Präzisionsmedizin nicht eine Idee, sondern tatsächlich eine Realität.
Ein flächendeckendes Produkt, wenn ich es richtig verstehe. Genau. Und in 10 Jahren kein Krebs mehr.
In 10 Jahren kein Krebs mehr, beziehungsweise was vielleicht auch nicht viele wissen, wir sprechen von Immuntherapien, wo wir unsere Daten ansetzen. In 10 Jahren sind unsere Daten so anwendbar in viel mehr Bereiche, wie zum Beispiel Krebsvakzine. Es gibt zum Glück sehr viele neue Ansätze, um Krebsimpfungen zuzulassen. Und da sind auch Safety, also unsere gesunde Daten, sehr wichtig und auch unsere KI-Modelle sehr wichtig, um sichere Krebsvakzine zu entwickeln. Das heißt, in 10 Jahren sind wir hoffentlich alle nicht nur in der Therapie, aber auch mit Impfungen gegen bestimmte Krebsarten viel, viel weiter gekommen.
Ist ja eigentlich auch total naheliegend, ne? Also quasi die Stärke der Immunologie ist ja gerade das Immunsystem zu aktivieren, und das ist ja genau das, was bei Vakzinen normalerweise passiert. Vorletzte Frage. In diesem ganzen Feld der Onkologie, Krebsforschung, Krebsbekämpfung, was ist das in deiner Wahrnehmung am meisten übersehene Thema? Was ist das Überraschendste für dich, was nie diskutiert wird oder ganz wenig, zu wenig diskutiert wird?
Ich denke, das ist jetzt nicht die populärste Meinung, aber wir sprechen alle ganz viel von KI. Und das ist auch gut so. Also ich bin auch überzeugt von den Möglichkeiten, die wir durch KI-Anwendungen haben. Was übersehen wird, sind die Daten. Also wir haben tatsächlich überrascht von den wie wenige Daten wir haben, obwohl wir denken, wir schwimmen in Daten, vor allem medizinische Daten. Und für uns Forschung und Entwicklung sind Datengenerierung Schlüssel. Wir können die besten KI-Modelle haben. Das ist tatsächlich auch eine Kostenfrage, auch Innovation. Aber es geht in viel, viel mehr Bereiche als nur jetzt, dass wir weitere Daten generieren müssen, sondern auch in den Möglichkeiten zu haben, um so wenig invasiv wie möglich, so vielfältig wie möglich. Also das ist auch die Mission von Alithea, dass wir Daten, die Diversität an Daten, also nicht nur Geschlecht, was auch sehr wichtig ist, Frauen sind unterrepräsentierten Daten, Krebsarten, sehr wichtig, dass wir auch, also für uns ist auch Brustkrebs zum Beispiel oder Eierstöckekrebs ein sehr wichtiges Thema. Kaum Daten vorhanden, dass wir da weiterhin Daten generieren, aber auch Populationen. Also wir sind auch alle so unterschiedlich. Das heißt, die HLA-Peptide-Präsentierung in asiatische Populationen ist eine andere als hier in westeuropäische Länder zum Beispiel. Und diese Vielfalt an Daten müssen wir generieren, und das ist sehr, sehr wichtiges Thema.
Und sehr, sehr anstrengend. Wobei ich das auch interessant finde, ne? Also diese Ambivalenz, dass wir auf der einen Seite den Eindruck haben, in einem totalen Datenreichtum oder sogar Datenüberfluss zu leben und gleichzeitig in vielen wichtigen Bereichen weiter in bitterer Datenarmut rumforschen, finde ich einen sehr, sehr wichtigen Aspekt, nicht nur für die Medizin, aber insgesamt. Letzte Frage stelle ich allen meinen Gästen, natürlich auch dir. Welche Sprunginnovation für das Jahr 2050 wünschst du dir für dich, für deine Lieben, deine Kinder? Was soll es geben, was es heute nicht gibt, was das Leben radikal besser macht? Es darf nichts mit Onkologie zu tun haben.
Es darf nichts mit Onkologie.
Sonst wäre es klar, das weiß ich.
Das wäre einfach. Ja. Oh, da habe ich so viele.
Nein, nicht Wunschkonzert, nur einer.
Also, okay.
Der wichtigste.
Ein System zu haben, wo Plastik und CO2 und so weiter, also was heute schädlich ist, dass wir das schaffen, sie so anzuwenden, zu verwenden, dass wir Rohstoffe oder Energie daraus gewinnen können. Also ich gehe ein bisschen Richtung nicht utopische, aber realistische Circular Economy irgendwann zu schaffen.
Klasse. Also was wir uns alle wünschen ist, dass 2050 Krebs kein schlimmes Thema mehr ist, sondern eins wie viele andere heute beherrschte Krankheiten. Fanny, ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit. Danke für die vielen klugen Gedanken.
Vielen Dank, Thomas.
Auch euch hier in Berlin und da draußen unter den Kopfhörern. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr diese oder andere Folgen mit Freundinnen oder Freunden teilt und wenn ihr uns in eurer Podcast-App eine kleine Review hinterlasst. Produziert wird der Sprint-Podcast von Max Zöllner. Ganz, ganz herzlichen Dank dir, Max. Ganz herzlichen Dank an das Technikteam hier in Berlin im Gasometer. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir bei dem D-Hub Ecosystem Forum zu Gast sein durften. Und ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder zu uns in den Feed geht. Dann gibt es die nächste Folge. Bis dahin gilt, wie immer, bleibt neugierig.